die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die Wahlen liegen hinter uns und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, die Wahlen sind gut über die Bühne gegangen, in drei Kantonen sogar mit E-Voting. Die schlechte, Digitalkompetenz im Parlament hat eher abgenommen als zugenommen. Mein Name ist Reto Vogt. Und heute diskutiere ich mit Hannes Gassert und Esther de Boer von Organisation CH++ das Resultat vom vergangenen Wochenende. Herzlich willkommen im Studio.
Merci.
Danke, dass wir da sind.
Werbung. Orange Business ist ein führender globaler Netzwerk- und Digitalintegrator mit über 400 Mitarbeitenden in Zürich und Genf. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung ihrer lokalen und internationalen Geschäfte. Esther und Hannes, für alle, die CH++ nicht kennen, also doch eine grosse Handvoll vermutlich, was macht die Organisation und für was steht sie, Esther?
CH++ engagiert sich für eine wohlhabende, für eine gut funktionierende Schweiz, für Wohlstand. Und dafür braucht es Technologiekompetenz, je länger, je mehr. Es braucht auch datenbasierte, faktenbasierte Politik. Und wir setzen uns dafür ein, dass Wissenschaft und Technologie in der Politik und in der Verwaltung sinnvoll eingesetzt wird.
Kannst du ergänzen, Hannes?
Ja, ich denke, ein ganz wichtiges Wort für CH++, wo ja ein Pandemiefolg ist, oder? Also der Marcel Salaté, Esther, ich und andere, das ja gründet in wirklich der schlimmsten Zeiten von der Pandemie, wo Wissenschaft und Politik, wo Technologie und Verwaltung doch wirklich knirscht haben miteinander. Und darum ist ein wichtiges Wort für uns Handlungsfähigkeit. Und genau die Handlungsfähigkeit, die Fähigkeit, egal in welche Richtung die Politik jetzt gerade geht, können tatsächlich vorwärts machen, umzusetzen und überhaupt auf die Herausforderungen auf unserer Zeit können, zu reagieren, womöglich gar proaktiv, das ist für uns extrem wichtig.
Wie handlungsfähig die Politik oder das Parlament jetzt neu ist, das diskutieren wir später. Schauen wir schnell ein bisschen zurück. Ihr habt vor der Wahl ein Tech-Rating veröffentlicht, wo Politikerinnen und Politiker nach ihrer Digitalkompetenz bewertet. Was ist da die Idee dahinter gewesen? Wieso habt ihr das gemacht?
Also Transparenz war die Idee dahinter gewesen, dass man eine Entscheidungshilfe bekommt, wenn man die Wahlzettel ausfüllt. Die Fülle der Informationen ist ja enorm. Viele Leute haben ausgerufen, sie sind überfordert mit diesen Informationen. Wir wollten eine Orientierung geben für einen wichtigen und häufig zu wenig im Vordergrund stehenden Teil von der Kompetenzen.
Und seid ihr zufrieden im Nachhinein? Wie viele Leute haben das angeschaut? Wie war das Feedback auf das Rating? Wie seid ihr zufrieden mit der Resonanz auf das Rating?
Man hat vor allem gemerkt, wie die Emotionen aufgegangen sind bei denen, die das Gefühl haben, sie kommen zu wenig vor, sie kommen nicht genug gut vor, weil wenn man 100%, 98% oder so überkommt, ja, dann ist das einfach eine schöne Sache. Aber wenn man da nicht vorkommt, dann haben wir doch Zuschriften und Messages auf X bekommen, die echt überraschend gewesen sind. Und ich glaube, da treffen wir auf eine Art und Weise einen Nerv. Der Impact davon wird sich müssen weisen jetzt über die ganze nächste Legislatur und allenfalls gar darüber hinaus, weil wir ja immer gesagt haben, es ist ja eine Art ein Tachometer, oder? Mhm. Und da kann man schon brauchen, um jetzt einmal zu schauen, wo stehen wir mit der Geschwindigkeit. Aber wir wollen das auf der ganzen Fahrt messen über die nächsten 4 Jahre und dort auch immer wieder schauen, wie steht es um die Wahlversprechen, wie steht es um die Aussagen, die da gemacht worden sind. Und was wir sicher schon haben können machen, ist identifizieren, was für ganz spannende neue Köpfe jetzt ins Parlament gekommen sind.
Also die sich dann gemeldet haben und sich nicht gut repräsentiert haben in diesem Rating, haben sich die mehr selber überschätzt.
Ja, einerseits das und andererseits haben sie es zum Teil übersehen, dass sie eine Einladung zu einem Fragebogen ausfüllen bekommen haben.
Ja, also ich glaube, wir haben dann ein paar Orte gesehen, wie Rhetorik rund um Innovation und um die Schweiz als Innovationsweltmeisterin auf der einen Seite und ein Abstimmungsverhalten in unserer Interpretation zu dem Thema auseinanderklaffen. Und genau dort, so stark wie wir halt die tatsächlichen Resultate, das tatsächliche Verhalten im Parlament gewichtet haben und nicht die schönen Wörter vom Wahlkampf, hat halt gezeigt, ja gut, da können wir halt einfach zum Teil nicht mehr Punkte geben.
Wie objektiv ist das so ein Rating? Es gibt ja Fragen, wo man sich uneinig sein darüber, ob man digital politisch gut oder schlecht aufgestellt ist. Zum Beispiel, wie jemand Pro-E-Voting ist. Und vorhin noch, ist man der gute Digitalpolitiker oder nicht? Und wer beurteilt das?
Also das Tech-Rating ist sehr klar nicht neutral oder objektiv. Das Tech-Rating ist zwar methodisch sehr, sehr super, aber die Wertung ist die Wertung von CA++. Sprich, vom Vorstand von diesem Verein, ganz spannende Leute, Unternehmerinnen und Unternehmer, einem grossen Beirat, wo ganz viele Expertinnen und Experten drin sind, übrigens von ganz unterschiedlicher politischer Couleur. Und miteinander haben wir Faktoren ermittelt, harte und weiche, die sagen, doch, das sind die Kriterien, die wir anlegen für Leute, die wir im Parlament sehen wollen. Und da kann man jetzt sicher am einen oder anderen Ort fragen, ja, aber ich sehe das jetzt anders. Mhm. Ja, das ist jetzt aber die Position von C++.
Muss man denn pro oder contra E-Voting sein, um gut abschneiden bei euch?
Weißt du das im Detail, Hannes? Ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Radar. Ich weiss, dass wir kontrovers über das Thema diskutiert haben intern und dass es durchaus Vorbehalte gibt dem E-Voting gegenüber, auch was Sicherheit betrifft und Beeinflussung von Daten. Und
so. C-Voting ist ja in der letzten Legislatur nicht ein grosses Thema im Parlament. Entsprechend hat es da nicht viele Geschäfte gegeben, die wir hätten können anlegen für das Rating. Wir haben auch nicht explizit danach gefragt, dort, wo wir einen Fragebogen gemacht haben. Weil für uns das Thema, auch wenn es jetzt in den letzten Jahrzehnt eigentlich so zu dem politischen Digitalthema, man hat es probiert zu machen, eigentlich gar nicht so wichtig ist. Was wir drin haben und was wir auch relativ stark gewichtet haben, ist das Geschäft zum Thema E-Collecting. Weil dort haben wir uns ja in der Vernehmlassung zu der E-Voting-Umsetzung sehr, sehr stark dafür ausgesprochen, dass in dem Feld, wo die Risiken für das Vertrauen in die Demokratie viel kleiner sind, also für Unterschriften sammeln, das Digitale, genau. Das Voll-Digitale, ohne Medienbruch, Sammeln von Unterschriften, dass man dort eigentlich viel stärker müsste vorwärts machen und haben dann die Unterstützung zum entsprechenden Postulat, zum elektronischen Sammeln von Unterschriften für Initiativen und Referenden drin gehabt. Wer da dafür war, hat da Punkt gemacht.
Okay. Also es gibt ja verschiedene Themen, die eine wichtige Rolle spielen. Zwei davon haben wir genannt. Es gibt noch das EPD, das digitale Patientendossier, Cybersecurity, Künstliche Intelligenz. Es gibt Haufen Themen für Digitalpolitik, aber im Wahlkampf hat man eigentlich keines von denen wahrgenommen, zumindest auf der breiten Fläche. Oder ich habe die nicht wahrgenommen, ist das euch anders gegangen?
Nein, es ist mir ähnlich gegangen. Es ist sehr schwierig, komplexe Zusammenhänge und neue Themen, technologische Themen, ich sage dem auch ein bisschen salopp, stammtischtauglich zu vermitteln. Und entsprechend kann man auch wirklich in einem Wahlkampf solche Themen fast nicht verwenden, zum Stimmen zu gewinnen. Und um das geht es schlussendlich im Wahlkampf, ist einfach Stimmen gewinnen. Und das kannst du mit einfachen Argumenten, mit einfachen Themenzeugen, die man kann emotional
mit aufladen. Gender zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Das ist jetzt zum Glück bis zum Schluss dann nicht mehr ganz der im Vordergrund gestanden. Und Technologie, das kann man so wahnsinnig schwierig emotional aufladen.
Also ich denke, wir als Geeks, bei uns ist sicher nicht die grosse Stärke, dass wir alle die lautesten Wahlkämpfer wären. Weder wir jetzt bei CA++ noch die Leute, die entsprechend eingestellt sind. Und das ist natürlich eine Schwäche. Oder dass wenn man affin ist für diese Themen, weil man vielleicht eine Background, eine Persönlichkeitsstruktur auch hat, wo einem für die Themen affin macht, dann ist man womöglich nicht immer die grösste Rampensau. Ja. Und ist man womöglich genau nicht die Person, die auch die komplexesten Zusammenhänge auf die simplesten Parolen runterbrechen will. Und das ist sicher, das ist ein Handicap, ja, in einem Wahlkampf. Ja. Das ist tatsächlich so. Und entsprechend, ja, natürlich, die Themen sind nicht vorgekommen. Es sind auch nicht die Themen, die in den Sorgenbarometer oder in den Chancenbarometer jetzt besonders gross bei der Bevölkerung ausgeschlagen hätten.
Also ich habe es probiert, ich habe selber kandidiert für den Nationalrat, für die FDP und habe am Anfang des Wahlkampfs eine Kampagne gemacht, eine Kommunikationskampagne vom Thema Energieversorgungssicherheit und die steht und fällt mit dem Netz und mit Smart Grid und mit digitaler Steuerung von Versorgung und so, weil wir die verschiedenen Kraftwerke jetzt an einzelnen Orten verteilen, mehr und weniger grosse Kraftwerke haben und so. Und du merkst schon jetzt, oder, wenn ich anfange darüber rede, das ist ein komplexes Thema. Ich habe die Kampagne irgendwie über 2 Monate ausgerollt und ich habe gemerkt, das zieht überhaupt nicht, das interessiert einfach
nicht funktioniert.
Niemand. Ja. Und das ist sehr, sehr relevant für unsere Zukunft, dass wir das Netz in den Griff kriegen und ein Smart Grid umsetzen, noch viel mehr als die AKW-Debatte. Aber die AKW-Debatte, die kann man emotional aufladen, bist du dafür oder dagegen, das ist einfach genug. Aber dort, was wirklich einen Unterschied macht, das kann man gar nicht vermitteln.
Was im Sorgenbarometer relativ weit oben ist, sind die steigenden Gesundheitskosten. Da könnte jetzt zum Beispiel ein elektronisches Patientendossier oder die Digitalisierung vom Gesundheitswesen im Allgemeinen durchaus einen Impact haben. Total. Dass man die Kosten oben runterbringt.
Ja, total.
Aber gleich, auch das hat niemand thematisiert, auch die zahlreichen Gesundheitspolitikerinnen und Politiker im Parlament nicht.
Ja, dort ist eine Problematik natürlich, dass ein rechter Teil von der Verantwortung nicht beim Bund liegt und bei der nationalen Politik, sondern bei den Kantonen. Und das wissen die und bringen das darum gar nicht, weil die können diesen Einfluss gar nicht entwickeln, die können das gar nicht thematisieren, weil die können das Versprechen nicht mehr einhalten am Schluss. Und das ist ein Teil von der Problematik, dass das in der Verantwortung der Kantone liegt. Und das macht uns ja auch langsam und schwach im Moment. Also der Föderalismus in Ehren, aber manchmal hat er einfach auch Schattenseiten und dort hat er eindeutig Schattenseiten.
Das ist nicht zum ersten Mal das Thema in diesem Podcast, der Föderalismus, den wir schon mehrmals darüber geredet. Wie bist du generell zufrieden mit deinem Wahlkampf? Bist du auf ein anderes Thema umgeschwenkt, wo du gemerkt hast, dass Smart Grid nicht zieht?
Ja, ich bin auf dem letzten Listenplatz gewesen, auch Platz 36. Und dass ich dort irgendwie noch irgendetwas rausholen kann, da bin ich ganz realistisch gewesen, ist nicht wahrscheinlich gewesen. Von dort her habe ich ein bisschen Zeug ausprobiert. Ich habe ausprobiert, so ein bisschen einen emotionalisierten Wahlkampf zu machen, rein auf Social Media. Ich war nicht sehr viel auf der Strasse gewesen. Das hat jetzt in dem Wahlkreis, wo ich herkomme, möglicherweise auch Stimmen gekostet oder vielleicht auch nicht. Das müssen wir noch analysieren. Ich habe geübt. Also ich bin jetzt erst seit 2 Jahren in der Politik tätig und bin das noch so ein bisschen herausfinden, was geht und was nicht geht. Und probiere jetzt auch Technologiekompetenzthemen so ein bisschen auf Twitter-Niveau, X-Niveau oder Blue Sky neuerdings mehr und mehr versuchen zu vermitteln. Also ich bin eben die Rampensau bei uns im Team.
Jetzt gibt es ja zwei Herangehensweisen. Entweder sagt man, die Stimmbevölkerung interessiert sich nicht für digitale Themen oder die Politik beherrscht sie nicht. Welches von beidem ist richtig?
Es ist beides richtig.
Beides richtig?
Ja, das ist meine These. Schmeiß die mal.
Stimmst du dazu, Hannes?
Ja, also das ist sicher so, oder? Jetzt wie immer, oder? Jetzt, mein Hirn geht jetzt sofort wieder relativieren und wieder sagen, ja, aber und auch und so weiter. Aber ja, wenn du es möchtest, so einfach herkleppen, sicher. Wie kommen wir aus dem raus, ist die interessante Frage. Oder? Und dort glaube ich schon ganz sicher, dass wir, wenn wir auf diesen Themen sind, von Handlungsfähigkeit, von Nachhaltigkeit und Wohlstand, wo wir ja als CA++ propagieren, dann sind wir sicher an einem Ort, wo wir damit müssen arbeiten und viel werden müssen arbeiten, jetzt in dieser nächsten Legislatur, dass wir sicherstellen, dass die digitalen Themen nicht linke oder rechte Themen werden. Wie sie das immer mehr dran sind zu werden. Sondern dass wir wirklich schaffen, dass alle in dem Land, alle, die in dem Parlament sind, verstehen, dass auch wenn das Mandat von diesen Wahlen wahrscheinlich mehr eins war vom Bewahren als vom Innovieren. Kein Experiment hat der Wähler wollen in diesen Wahlen. Auch wenn es ein Mandat ist für das Bewahren, dann muss man trotzdem alle verstehen, dass Stillstand, das Nichtmachen, genau eben nicht bewahrt, sondern dass Stillstand Rückschritt ist und Niedergang. Und wenn wir, egal mit welcher Flagge, rot, grün, blau oder Zünneli auf der Fahne, wenn wir bewahren wollen, dann müssen wir an ein paar kritischen Orten echt vorwärts machen, weil sonst geht es bergab.
Also ich bin total einverstanden, dass Digitalisierung ist eigentlich keine politische Frage und keine Frage von links und rechts, sondern es braucht halt einfach leider Gottes sehr viel Know-how, um da etwas Schlaues können vorwärts zu bringen. Und was ich noch spannend finde, ist das Thema Self-Sovereign Identity und Swiss Cloud und so. Das wird ja von den Bürgerlichen nicht wirklich proklamiert, obwohl ja genau die Self-Sovereign Identity ihr Thema ist. Das ist ein totaler Widerspruch, finde ich.
Ja, also ich denke, das Thema und das Framing von der sogenannten digitalen Souveränität wird in dieser Legislatur einiges an Aufwind haben. Und da wird man wie immer herausfinden müssen, ja, was heisst denn Souveränität? Heisst Souveränität Autarkie? Heisst Souveränität Interdependenz? Was heisst denn das genau? Was heisst digitale Souveränität zum Beispiel, wenn wir sagen, oder, wir wollen neutral sein, territorial, politisch? Können wir denn zu 100% abhängig sein von ein paar grossen amerikanischen IT-Firmen? Können wir denn so stark abhängig sein von grossen chinesischen Firmen? Was genau bedeutet das? Und diese Debatte wird ankommen. Bin ich ganz sicher, im Herz der politischen Debatte, im Bundesrat, da, glaube ich, ist auch in der Aussenpolitik einiges am Tun. Und ja, genau dort wird sich dann entscheiden, ob wir einen Weg gehen, wo wir sagen, das ist alles so kompliziert, keine Lust, lieber nicht anlängen. Oder ob wir sagen, hey, doch, für eben genau die Souveränität, die Neutralität können zu bewahren, müssen wir vorwärts machen, zum Beispiel mit Themen wie Open Source.
Mit dem MBAG, also mit dem Gesetz, das Open Source proklamiert für Bundesprojekte, kann man zusammenfassen, oder?
Zum Beispiel sicher noch nicht stark genug, oder? Also das ist sicher noch nicht ein Public Money, Public Code Ansatz, wie er vielen Orten propagiert wird und wo wir uns ja auch dafür ausgesprochen haben. Aber ja, das geht von der Infrastruktur, vom Blech und Leitungen bis zu der Software ganz durch. Wie beziehen wir was von wem und was ist Governance dazu? Da glaube ich, wird man auch strukturell innerhalb von der Verwaltung und ihren Prozessen müssen neu lernen, wie man strategisch an die Themen hergeht. Oder? Wir haben ja sehr schwache Strategiemittel eigentlich auch innerhalb von der Verwaltung. Und ein Thema, das man jetzt immer mehr hört, ist, dass man eigentlich, wie in anderen Themen auch, man sollte mit der vierjährigen Botschaft arbeiten, also mit einer Digitalisierungsbotschaft, wo man wirklich sagt, hey, wir schauen jetzt die nächsten 4 Jahre an. Alle Ämter und Departemente, die involviert sind, committet sich auf ein gemeinsames Bild, auf eine gemeinsame Strategie, auf ein abgestimmtes Budget. Und dann machen wir so miteinander vorwärts. Ich glaube, da geht es dann ganz, ganz konkret um Handlungsfähigkeit, weil ohne eine kohärente Strategie und eine kohärente Umsetzung davon kommen wir garantiert gar nicht näher.
Ich werde dort noch ein bisschen auf eine strukturelle Herausforderungen hinweisen. In der Bundesverwaltung kann man nur umsetzen, wenn man ein Gesetz hat, das das quasi erlaubt. Mhm. Und man kann ganz schwierig innovativ sein, wenn man zuerst ein Gesetz schreiben muss, um nachher etwas entwickeln. Weil man müsste ja eigentlich entwickelt haben schon und verstanden haben, also jetzt agiles entwickeln zum Beispiel, weiss man ja erst am Schluss einigermaßen, was das Produkt ist, und dann müsste man das Gesetz schreiben. Mhm. Und das ist wie ein Systemproblematik, Wechsel. Oder ja. Es ist ein Systemwechsel. Ja. Und dass man dort eine Gesetzgebung bekommt, die erlaubt, so Sandbox-artig Innovationsprozesse mal ein Stück weit voranzutreiben, damit man überhaupt weiss, was für ein Gesetz das man muss schreiben muss. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und an dem ist ja das EPD unter anderem gescheitert. Man hat vor 20 Jahren ein Gesetz geschrieben für ein EPD und das ist jetzt heute eigentlich unbrauchbar. Mhm. Und man müsste heute ganz anders würde man das anpacken, um ein wirksames EPD zu haben, das tatsächlich Kosten reduziert, das tatsächlich Mehrwert generiert, das tatsächlich Administrationsarbeiten abbaut etc.
Es gibt jetzt ein anderes Beispiel, Justitia 4.0, wo jetzt das nach dem neuen Paradigma gemacht worden ist. Also sie haben angefangen, sie haben die Aufträge vergeben an Elke und an Zülke und die haben arbeiten und machen jetzt das Gesetz und sie haben dafür Kritik bekommen. Wie könnt ihr anfangen, wenn es kein Gesetz gibt, wenn sie ohne gesetzliche Grundlage arbeiten? Also einerseits sehe ich den Bedarf, klar, man muss ausprobieren und nachher das Gesetz entsprechend machen, aber ohne gesetzliche Grundlage Steuergelder ausgeben ist auch schwierig, nicht?
Also vielleicht nochmal schnell einen Schritt zurück vorher, oder? Also der Ansatz von Prototyping und von evidenzbasiertem Arbeiten. Also man macht ein Experiment, man testet etwas, man schaut, ob es funktioniert, ob das Bedürfnisse erfüllt von den Menschen und dann macht man weiter. Da haben wir ja können mithelfen in dem besagten MBAG, also dem Gesetz für den Einsatz von elektronischen Mitteln zur Erfüllung von Behördenaufgaben, helfen dort einzubringen. Oder? Das ist dort drin. Es gibt eine gesetzliche Grundlage, um mit Prototypen zu arbeiten.
Einfach nicht,
das
nicht konkret,
ist die gesetzliche oder? Grundlage. Jetzt in dem Fall, den du ansprichst, glaube ich, dass man nicht so klar kann sagen, dass da mit einem Prototypenansatz geschafft wird. Ich glaube, da kann man einfach sagen, es ist eine riesige Ausschreibung, mit wo Faktenschaft gemacht wurde. Es sind Bedenken noch nicht adressiert. Und es wird vorwärts gemacht mit einer relativ grossen Budget, mit irgendwie viel Selbstbewusstsein. Und der Prototyp-Ansatz ist ja genau das Gegenteil. Dass man sagt, nein, wir wissen es nicht. Wir probieren es aus, um es herauszufinden. Und ich glaube, das muss man schon sehr klar da voneinander unterscheiden.
Wir müssen zurück auf.
In der früheren Welt hat man ja auch einfach ein Pflichtenheft geschrieben und nachher das Zeug programmiert. Das so ein bisschen einfach gesagt. Und heutzutage hat man ein Problem, das man lösen will. Und dann fängt man mal an in einem kleinen Prototyp. Fail fast, fail small, fail cheap. Oder? Und nachher lernen daraus und immer wieder die Lernkreise einbauen. Und das ist vom System, vom Vorgehen her, auch noch lange nicht überall angekommen. Jetzt in einer Behörde habe ich gehört, weil wir haben uns damit auseinandergesetzt, auch was Personalpolitik betrifft, um das können integrieren, werden tendenziell Juristinnen und Juristen befördert und nicht Leute befördert, die sich mit Technologieentwicklung und Innovationsprojekten auskennen. Das heisst, die haben noch ein älteres Systemdenken, wie solche Projekte ablaufen. Und das hilft auch nicht.
Es werden ja Juristinnen und Juristen gewählt, statt Leute, die tatsächlich etwas von Digitalem verstehen. Und noch ein bisschen, um wieder zurückzukommen, auf den Wahlkampf, respektive auf die Wahlen, 5 von den ersten 10 Platzierten, die im Ranking sind abgewählt worden, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Und generell habe ich den Eindruck, dass, wie eingangs erwähnt, das neue Parlament punkto Digitalkompetenz noch schlechter aufgestellt ist als das alte. Und das ist eigentlich schon recht schwierig gewesen, meiner Meinung nach. Wie beurteilt ihr das? Wieso sind nicht mehr von eurem Ranking bestätigt worden im Amt?
Also ich glaube, das Ranking hat nicht in dem Sinn den Einfluss gehabt, sondern wir haben zuoberst im Ranking sehr viele von den Grünen, Grünliberalen und sozialdemokratischen Parteien. Und jetzt insbesondere Grün und Grünliberal, die haben einfach aus anderen Gründen, nicht wegen dem Technologieaspekt, Sitz verloren.
Wenn man sagt, die Quintessenz von diesen Wahlen ist, die Schweiz will bewahren und wir Innovatoren gut ranken, logisch kriegen die auf den Deckel. Logisch, logisch. Und was man aber, glaube ich, muss anschauen, oder? Und ist, wie geht es jetzt zuerst mal noch weiter? Oder? Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit Wahlen. Es gibt ja noch, ein paar ganz interessante und relevante zweite Wahlgänge im Ständerat. Ich denke an Schaffhausen, wo könnte in die eine oder andere Richtung gehen. Tito für Genf. Und das sind natürlich
auch, also.
Zürich womöglich auch. Und wo genau solche Punkte sind, oder? Wo es ein Entweder, ein Oder ist, wo wir auch noch einmal einwirken können.
Und dann gibt es ja noch Bundesratswahlen, wo Ersatz für Herrn Berset gesucht wird und Ersatz für den Bundeskanzler. Und meine Theorie ist ja, dass definitiv eine Tech-Kompetenz fehlt in der Regierung. Und wenn dort jetzt zwei Personen würden reinkommen, die das Know-how und das Flair für digitale Themen mitbringen, dann könnte das sehr viel beeinflussen im Sinne von, wenn die Führung digital ist und sich dafür interessiert, dann folgen die nachher schon, die unten dran sind, oder?
Ja, also wobei der Bundeskanzler Thurnherr natürlich grosse Fußstapfen hinterlässt. Das ist ja nicht ein... das ist ja ein grosser, digital kompetenter Mensch und Einflussfaktor gewesen. Immer noch.
Genau. Also zuerst dann sicher auch noch Kommissionsverteilung, oder? Extrem unterschätzt, aber extrem wichtig, wer dort zur richtigen Zeit am richtigen Ort kann sitzen, dort, wo wirklich die Wurst gemacht wird. Wo wirklich dann die politische Arbeit passiert in den Details. Und dann tatsächlich oder die Wahlen für den Bundesrat, für den Bundeskanzler. Und dort muss man sicher bei dieser Wahl, wo man gesagt hat, es geht um das Bewahren, ja auch das gute Resultat von der Mitte herausstreichen. Wo durchaus könnte jetzt auch neue Ansprüche im Bundesrat erheben und wo ja jetzt auch spannende neue IT-Leute ins Parlament gebracht hat. Also ich glaube, genau dort in der Mitte können wir Spannendes erwarten.
Aber wann denkst du, wo neu spannend dabei ist?
Von der Mitte aus dem Kanton Schweiz, der Dominik Blunschi, der reingekommen ist, oder? Also ETH-Informatiker, arbeitet als Softwareentwickler bis jetzt bei T&M. Also wirklich ein ausgewiesener Experte, aber jemand, der aus einem Kanton kommt, der halt jetzt halt nicht irgendwie das progressive Zürich wäre, sondern aus dem eher konservativen Schweiz und aus der Mitte, oder? Und was da für Impulse kommen können, wird beispielsweise sehr spannend, wenn wir jetzt mal noch im Parlament bleiben, oder für einen Moment. Es sind andere, die neu dazu reingekommen sind, wie in der Watten, in Isabel Chapuis, die unter anderem eine Organisation gegründet hat zum Thema Zukunftsforschung, die sich auf dem Thema künstliche Intelligenz sehr, sehr stark beschäftigt. Oder ein Hassan Kandan im Luzernischen, der als Biologe wirklich auch ein wissenschaftliches Mindset da mitbringt. Und ich glaube schon, ja, es ist ein gewisser Know-how-Verlust natürlich da, oder? Gerade jetzt mit so doch jetzt etablierten Personen wie Mader oder Bellesch,
ja.
Oder? Aber jetzt muss man halt wieder neu aufbauen. Und muss man neu aufbauen, halt mit Leuten, nicht aus der GLP, in dem spezifischen Ping, sondern aus Mitte und FDP. Ich glaube, die Arbeit wird für ein CA++, für eine Organisation ist, wo genau die Brücke schlagen will zwischen Technologie und Wissenschaft und dem Politikbetrieb. Das wird einfach noch mehr Arbeit. Oder? Und ich glaube, gerade wenn du sagst, Kompetenzverlust, immer wenn man sagt, oh, im Parlament hat es auf diesem Thema zu wenig Kompetenz, dann ist das ein Thema, wo die Lobbyisten und Verbände umso stärker sind. Logischerweise.
Und Judith Bellesch ist in einem Verband. Und wird den Einfluss, also sie wird nicht sehr viel weniger Einfluss haben, nur weil sie nicht mehr gewählt ist, sondern sie wird durchaus auch Einfluss
haben. Und ich glaube, und wir, die ja durchaus auch in dem politischen Prozess intervenieren, wir werden wirklich noch mehr arbeiten müssen. Wir werden noch mehr aufstocken bei uns. Wir werden eventuell müssen schauen müssen, dass wir auch noch stärker physisch präsent sind in Bern, dass wir uns allenfalls ein Badge organisieren, dass wir wirklich ziemlich laufend in dieser Wandelhalle sind. Weil genau in dieser Situation braucht es umso mehr, dass die Verbindungen geschaffen werden, dass die Brücken geschlagen werden und dass die neuen Leute maximal empowered werden.
Also wenn du sagst, es noch mehr arbeiten, heisst das echt, dass es schwieriger geworden ist, übersetzt, oder?
Es ist sicher nicht einfacher geworden, natürlich nicht, oder? Aber ich probiere natürlich immer auch die Chancen zu sehen.
Ja.
Logisch, ich bin ja Unternehmer. Hallo! Wo kommt man her, wenn ich nicht vor allem in jeder Situation würde Chancen sehen? Aber ja, können weiterarbeiten. Alle, die wir genannt haben, haben jetzt ja ihre erste Legislatur gehabt. Mhm. Und die erste Legislatur, da ist immer auch ein guter Teil mal ankommen in diesem Betrieb drin, oder? Also, und jetzt mit all diesen Leuten können einfach weiterarbeiten, wäre schön gewesen. Wir werden mit diesen Leuten, auch wenn sie abgewählt sind, sicher ja auch weiterarbeiten. Und weiterarbeiten werden wir sicher ja auch mit einem anderen 100%er in unserem Rating, mit dem Gerhard André aus dem Freiburgischen, wo ja als Grüne ein Spitzenresultat gemacht hat. Ich glaube, der Panaschierkönig ist von seinem Kanton und wo man sicher tolle Erwartungen hat. Ich glaube, auch noch erwähnen dürfte man ein Islam Aliyei aus Zürich, oder? Vor allem ja als Inklusionspolitiker, als Behindertenpolitiker bekannt, aber unglaublich IT-affin. Ein Developer-Team im Kosovo mit aufgebaut. Also da glaube ich schon, gerade von den Neuen können wir noch einiges erwarten. Aber eben, das heisst auch wieder, eben, Beziehungen schaffen, gemeinsames Verständnis finden, Positionen finden, die Zusammenarbeitsströme etablieren. Und das betrifft natürlich im Moment jetzt ganz viele Organisationen aus dem Spektrum von der Gesellschaft, wo sich einen Fortschritt verschreiben.
Ich möchte auch davor warnen, dass wir den Fokus auf die Leute legen, die unmittelbare Technologiekompetenz haben, also zum Beispiel ein IT-Studium hinter sich haben oder ein IT-Unternehmen führen. Oder so. Das sind nicht zwingend die wirklich Veränderungen herbeiführen können, wenn man nicht konzeptionell, strategisch auch mitdenken kann, dann heisst das noch lange nicht, weil man das Verständnis von IT hat, kann man dort politisch wirklich grosse Hebel bewegen. Wir müssen dort sicher den Horizont alle zusammen aufmachen und die Leute herausfinden, die, obschon sie nicht IT studiert haben und nicht ein IT-Unternehmen geführt haben, einfach konzeptionell, strategisch in der ganzen Komplexität und der Wirkungszusammenhang verstehen, warum es geht und was es bedeutet und wo das man ansetzen muss und wo auch die politische Landschaft verstehen und wissen, wo das man was muss ansetzen, damit man überhaupt das System bewegen kann.
Wie optimistisch sind wir da jetzt für die nächsten 4 Jahre?
Man muss optimistisch
sein. Kommt das gut mit EPD, E-Voting, AID, Cybersecurity als grosses Thema, das ein bisschen über allem schwebt? Kommt es gut?
Also bei EPD bin ich ehrlich gesagt noch nicht so sicher.
Nein, dort habe ich auch eine gewisse Skepsis, ja.
Ja, weil das ist, also dort sind wir irgendwie nicht mit der Nase im Wind. Wir wären ein Innovationsland und wir könnten dort so viel leisten und im Ausland wird so viel mehr, so viel besser gemacht. Und wir haben noch das Gefühl, wir seien die Besten und die Ersten und schauen nicht einmal links und rechts, was schon möglich ist und realisiert ist. Wir könnten Copy-Paste so viel einfach mal von außen reinholen und sagen, so, das ist mal der Standard, wo im Ausland schon existiert und wir bauen auf dem auf.
Das ja, es kommt sicher nicht einfach so gut. Gar keine Frage. Es kommt gut, wenn die Organisationen, die sich für die Themen interessieren, jetzt noch mehr zusammenarbeiten. Es wird so viel aneinander vorbei und teilweise gegeneinander geschafft, mit ganz kleinen Unterschieden, bei ganz feinen Partikularinteressen. Wenn die Organisationen, die vorwärts machen wollen, gut zusammenarbeiten, ihren Einfluss geltend machen, dann kann man mit dem Parlament, so wie es jetzt fast fertig gewählt worden ist, und vor allem mit der Verwaltung, wo ja genau noch heute die gleiche ist wie letzte Woche. Und das auch in einem halben Jahr und in einem Jahr grossmehrheitlichst wird sein, durchaus vorwärts machen in den Verwaltungen auf allen Ebenen, gerade beim Bund, hat so viele Leute, die wollen, die können, die aber zu oft nicht in Strukturen drin sind, dass sie wirklich können, wirksam werden. Und ich glaube, genau dort wird viel Arbeit vor dem Bundesrat, vor dem Bundeskanzler, den du ja vorher angesprochen hast, liegen. Der Walter Thurner hat ja immer gesagt, Digitalisierung gleich Verwaltungsreform. Oder? Es geht nicht darum, dass wir das Dossier jetzt neu als PDF haben. Ja. Es geht darum, wie kann eine Organisation, die so gross ist, die so viele Möglichkeiten und so viele Hindernisse hat, wirksam sein, handlungsfähig sein und sich nicht nur in Krisensituationen mit Notlösungen und Notrecht, sondern in einem Alltag kann beweglich vorwärts entwickeln. Und das sind Fragen, wo sich das Parlament kann Impulse geben, wo das Parlament kann auch auf das Bremspedal stehen, aber wo vor allem die Verwaltung muss die Arbeit machen, wo sie vor sich hat und mit dem riesigen Generationenwechsel, wo ja dort jetzt ansteht, oder beim BIT, oder dort kommt jetzt so eine Ruhestandswelle. Es gibt so ein Potenzial und so einen Druck auch zum Vorwärtsmachen innerhalb von der Verwaltung, dass man sicher den ganzen Teil, abgesehen von wer sich jetzt mit welcher Fahne im Parlament wieder positioniert, ganz sicher nicht vernachlässigen.
Genau, dort passiert relativ viel. Und meine Theorie ist ja, dass eben, wie schon gesagt, dass mit mehr Tech-Kompetenz, also sogar einem Digitalminister im Bundesrat, alles schon ein bisschen schneller wird vorwärts gehen.
Ja, aber die demografische Entwicklung, die wird uns helfen. Wir haben immer weniger Leute im Arbeitsleben drin. Wir haben einen grossen Druck, Fachkräftemangel. Wir müssen effizienter werden wegen dem, weil sonst brechen wir zusammen unter der Arbeit. Du hast das Beispiel gebracht mit dem PDF, das spielt ein bisschen auf das EPD hin, oder was eine PDF-Datenbank ist. Aber gleichzeitig haben wir Artificial Intelligence, OCR, man kann mit der Maschine quasi PDFs lesen und man kann das vielleicht so digitalisieren. Wo wir einfach müssen aufpassen müssen, ist nicht, dass ein paar nur halb informierte Leute alles wieder mit Datenschutz totschlagen, weil man muss Datenschutz einfach auch differenziert anschauen und auch dort braucht es wieder Verständnis dafür, was Daten eigentlich sind und wo das Persönlichkeit gefährdet ist und wo nicht. Und es gibt so viele Felder, wo Persönlichkeit gar nicht gefährdet ist, wenn man mit Daten arbeitet. Und das ist so ein Bereich, wo wir auch ganz dringend müssen ein Upgrade
haben. Hey, merci, dass du den Digitalminister ansprichst.
Also das ist Ministerin. Das Lieblingsthema, oder?
Ministerin.
Unser Lieblingsthema.
Unser Lieblingsthema.
Ja. Also da haben wir uns ja stark eingesetzt. Und da sagen alle dazu, eine Regierungsreform, das kannst du sowieso vergessen. Es ist ja immer so, wenn sich etwas ändert in der Schweiz, egal ob es zum Beispiel bei der Ehe für alle war oder bei so Themen wie einem Vaterschaftsurlaub. Lang geht nichts. Lang sagen alle, das kannst du eh vergessen. Und plötzlich, zack, bumm, tatsch, geht es vorwärts. Und in einer Situation, wie wir jetzt sind, wo man doch immer mehr hört, die Zauberformel, schwierig. Immer mehr die politische Landschaft sich ja auch ausdifferenzieren, je diverser die Gesellschaft ist, desto schwieriger wird sie auf 7 Mitglieder von einem Bundesrat abbildbar. Und in dieser Situation, jetzt, wo wir hören, der Bundesrat, da müsste man eigentlich in der Zusammensetzung langsam etwas machen, egal ob jetzt die Grünen und GLP zusammenspannen für einen Sitz oder was immer man da an Theorien noch haben kann, in dieser Situation kann es tatsächlich plötzlich dann schneller gehen, als man meint. Ja, die Zahl 7 steht in der Verfassung. Aber das wäre die kleinstmögliche Verfassungsänderung, nämlich einfach den Patch einspielen, aus dem 7 ein 9 zu machen. Oder ungerade Zahl, das muss ja sein.
Also wir müssen das Volk fragen vorher, oder?
Natürlich, aber das können wir. Das können wir. Das wissen wir, wie es läuft. Das sind wir
auf meiner Höhe, ja. Ganz einfach.
Also, das ist einfach erklärbar, das ist eine kleinere Änderung, als es aussieht, aber es würde tatsächlich erlauben, die Diversität besser abzubilden und den Themen, die eine Präsenz, eine klar verortete Präsenz in einem Bundesrat brauchen und vielleicht eben genau Themen sind, die man nicht beim höchsten Funktionär, beim Bundeskanzler, sollte ansiedeln, sondern dort, wo die echte politische Power auch liegt, direkt im Bundesrat, dort ist es absolut möglich, dass sich dort in nächster Zeit ein Fenster auftut. Und bei aller Chancenlosigkeit, die das hat in den letzten Jahren, oder, hey, im Nationalrat hat es schon eine Mehrheit gegeben, für das zu prüfen. Im Ständerat ist die Idee, wie so viele gute Ideen, dann sterben. Aber hey, die Anfänge sind da. Und wenn wir dort weitermachen, dann glaube ich, können wir noch einmal herkommen. Der Adolf Ogi hat es schon gesagt. Es ist unmenschlich, hat der Ogi gesagt. So eine Verantwortung und so ein riesiges Portfolio auf 7 Arbeitsdampfen. Und wir wollen, glaube ich, alle echte Menschen in der Regierung und nicht Roboter. Und wenn, wenn wir echte Menschen dort haben, dann müssen wir auch sicherstellen, dass dort echte Menschen arbeiten können. Und ich glaube, darum probiert so eine Strukturreform über kurz oder lang gehen. Es läuft jetzt ein Prozess an für eine mögliche Verfassungsreform, Totalrevision. Auch das ganz spannende Geschichten, wo viele digitale Leute auch schon involviert sind. Es bleibt dort spannend, aber die Fragen, die grossen Fragen sind in Struktur und Kultur. Und die grossen Fragen gehen auch immer länger als 4 Jahre. Und die Schwankungen von der einen Partei, mal ein bisschen auf, mal ein bisschen runter, wenn wir langfristig denken, bei aller Faszination für Geschwindigkeit, die wir in unserer Branche haben, wenn wir in den Zyklen denken, nicht von Gigahertz, sondern von Legislaturen und allenfalls gar Generationen, was wir in der Politik mühen, weil die Regeln und die Strukturen, die wir jetzt machen, die gelten lang. Also wir arbeiten immer noch mit einem System. Wir arbeiten mit einem Betriebssystem von 1848. Das ist unser OS, oder? Und wenn wir in diesen Zeiträumen denken, was wir wirklich mühen, dann müssen wir die grosse Linie sein und sehen und müssen wir in der grossen Linie optimistisch bleiben, zusammenarbeiten, vorwärts machen. Anders geht es nicht.
Jetzt sind wir doch von Anfang an ein bisschen Tristesse nach dem Wahlergebnis in eine einigermaßen optimistische Vision reingekommen. Super spannendes Gespräch gewesen. Danke vielmals für das Mitdiskutieren.
Danke dir.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Orange Business, Ihrem Experten für Next Generation Konnektivität, Cloud und Cybersecurity. Das ist die IT-Woche gewesen. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.